Wir haben ja in dem ersten Teil der heutigen Veranstaltung relativ viel über rechtliche Rahmenbedingungen gehört und dass es viel daran hängt, unter welchen vertraglichen und anderen Rahmenbedingungen mit Tieren umgegangen wird, mit Tieren gehandelt werden kann, gehandelt wird. Und demzufolge ist es jetzt logisch und richtig, dass wir einem Dialog lauschen können, der sich um die rechtliche Qualität von Schutzverträgen im Tierschutz dreht. Diesen Dialog werden führen auf der einen Seite Dr. Susanne Küber. Sie ist hat ein Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Uni Wien hinter sich, richtigerweise, und hat 2003 promoviert unter dem Thema Tierschutz im Strafrecht eine empirische Untersuchung. Also haben Sie den besten Hintergrund dazu, genau dieses Thema über die rechtliche Qualität von Schutzverträgen zu referieren. Zusätzlich zu dem, was auf der Seite der TUW zu dieser Veranstaltung schon zu lesen war, möchte ich noch darauf hinweisen, wer das Hundemagazin WUF kennt, der hat sicher auch schon mal was von Frau Küber gelesen, denn dort hat sie eine regelmäßige Rechtskolumne, die sich um das Thema Hund und Recht kümmert. Niklas Hintermeier ist ebenfalls ein promovierter Jurist. Es ist ja auch nicht verwunderlich, dass bei einem Tier- und Rechttag relativ viele Juristen zu Wort kommen. Und er ist, wie anfangs schon gesagt in dieser Veranstaltung, er ist stellvertretender Leiter der Tierschutzombudsstelle in Wien. Und Sie beide wollen sich jetzt, wie gesagt, darüber unterhalten, welche rechtliche Qualität von Schutzverträgen im Tierschutz existieren bzw. zu beachten sind. Und ich möchte Ihnen noch den Rat geben, wenn Sie jetzt kein Bildteppich sehen wollen, sondern die beiden Dialogführenden nebeneinander auf dem Bildschirm, dann gehen Sie auf Ihrem Rechner auf diesen kleinen Button anzeigen und dort wählen Sie Teilnehmer ohne Video ausblenden, drücken drauf und dann haben Sie nur die beiden und können das Gespräch besser verfolgen. Also, aber Ladies first, als erstes bekommt Frau Küber das Wort.
Ja, hallo, also ich bedanke mich für die Einladung. Ich freue mich wirklich, dabei sein zu dürfen. Ich bin ja schon viele Jahre als Besucherin immer gern dabei und immer begeistert und habe mich diesmal sehr gefreut, selbst als Speaker in einen Dialog mit Niklas treten zu dürfen.
Ja, also ich möchte auch ein bisschen kurz erklären, warum wir dieses Format gewählt haben. Es ist so, dass wir vor kurzem erst, hat die Susi mit mir und der Indra gemeinsam einen Podcast aufgenommen. Denn die Susi hat mit ihrer Kollegin gemeinsam den Podcast Die Anwältinnen oder die Rechtsanwältinnen, oder?
Die Anwältinnen.
Die Anwältin, genau. Also, und das findet man übrigens, entweder man googelt die Anwältinnen oder man schaut in Spotify rein und sucht dort nach die Anwältinnen. Und Podcast, dann kann man sich da wirklich viele tolle Folgen und auch spannende Sachen von euch zwei anhören, wie ihr das wirklich gut rüberbringt und gut erklärt. Und irgendwie ist es so gut verlaufen, dass wir gesagt haben, hey, wir machen das eigentlich, wir probieren mal da auch was Neues aus und wollen auch dieses Thema von der Susi heute in so einem quasi Frage-Antwort-Stil machen. Bevor ich oder damit ich es nachher nicht vergesse, ich wollte auch noch da eine kleine Werbung machen. Die Susi war nämlich auch so nett und hat gemeinsam mit der Regina Binder oder zeichnet sich dafür verantwortlich, dass es auch einen tollen Ratgeber gibt, nämlich da steht ja eh Hunde- und Kaufrecht, also Augen auf beim Hundekauf. Und da stehen wirklich ganz, ganz viele tolle Dinge drinnen, die man beachten muss, wenn man sich jetzt quasi einen Hund zulegen möchte, inklusive eines Musterkaufvertrags. Liebe Susi, an dieser Stelle, da wir jetzt schon davon sprechen, jetzt kann man Tiere kaufen, es gibt Schutzverträge für Tiere, kommt natürlich gleich mal die erste Frage von jedem, der sich mit, also der einfach Tiere gern hat. Wie gibt es das jetzt? Sind jetzt Tiere Sachen oder was ist da jetzt los?
Also der Gesetzgeber hat sich eigentlich eindeutig dazu deklariert, dass Tiere keine Sachen sind. Er hat nämlich in Paragraph 285a AbGB ausdrücklich ausgesprochen, Tiere sind keine Sachen, sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen. Also das klingt am ersten Blick total toll, Tiere sind keine Sachen. Aber wenn es keine abweichenden Regelungen gibt, dann sind halt die Regelungen für Sachen anzuwenden. Und Fakt ist, es gibt nur ganz, ganz wenige Regelungen für Tiere, sodass es meistens dabei bleibt, dass Tiere wie Sachen zu behandeln sind.
Okay, das heißt, wenn man es recht versteht, eigentlich sind es nicht Sachen, aber es sind quasi dann diese Sachen. Okay, das heißt, eigentlich sind es jetzt nicht Sachen.
Genau. Also gerade bei den maßgeblichen Sachen, wie eben beim Kauf, sind die Tiere und Hunde und alles, wie Sachen zu behandeln, weil es keine wirklich abweichenden Regelungen dafür gibt. Es gibt zwar die Viehmängelbestimmung, aber die kommt beim Haushund nicht wirklich zum Tragen. Und irgendwie hatte ich jetzt mein Internet, glaube ich, auch wieder da.
Das kann sagen, irgendwie, aber ich glaube, es wird auch wieder. Okay. Du, und jetzt zu den Schutzverträgen. Dieses heutige Thema sind ja also nicht die Kaufverträge, sondern die Schutzverträge. Kannst du vielleicht mal kurz ausführen, was ist eigentlich so ein Schutzvertrag und woher kommt eigentlich der Begriff? Und warum mag man überhaupt sowas, oder warum hat man sich überhaupt sowas ausgedacht?
Also ich glaube, der Begriff kommt vor allem von den Tierschutzorganisationen und von den Tierheimen, weil halt der große Wunsch ist, die Tiere zu schützen. Es gibt aber auch zahlreiche andere Bestimmungen oder Begriffe für diese Art von Verträgen, vom Vermittlungsvertrag, Übergabevertrag, Überlassungsvertrag. Manche bezeichnen es sogar als Adoptionsvertrag. Das heißt, es gibt zahlreiche Begriffe, wie man diese Verträge nennt. Fakt ist, der Schutzvertrag hat sicher seinen Namen daher, weil die große Intention des Übergebers, meist in der Tierheim- und Tierschutzorganisationen, der ist, das Tier auch weiterhin zu schützen.
Und was bedeutet das dann in diesem Vertrag? Also wodurch unterscheidet er sich gleich dann von dem, sag ich mal, klassischen Kaufvertrag?
Also ich glaube, das Hauptmerkmal liegt darauf, die Übergeber, also sprechen wir vereinfacht von Tierheimen, Tierschutzorganisationen, wollen eben das Tier nicht verkaufen. Sie wollen eben eigentlich, dass der Übernehmer nur der Halter wird, also dass es die Kosten trägt, dass er auf das Tier schaut, das bei sich aufnimmt. Aber sie wollen doch weitgehend, dass sie noch eine gewisse Herrschaft auch über das Tier haben und eben das mit gewissen Kontrollrechten und Ähnlichem auch überwachen können. Und deshalb wurde dieses Konstrukt, das es ja auch nicht nur bei uns in Österreich, sondern auch vor allem in Deutschland gibt, offenbar geschaffen. Es gibt aber... Vorweg möchte ich schicken, es gibt relativ wenig Entscheidungen dazu, also weder in Österreich, in Österreich ist mir gar keine bekannt, in Deutschland gibt es ganz wenig. Das heißt, es spricht für mich dafür, dass man sich dann doch meistens außergerichtlich einigt. Ich habe da auch mit einer namhaften Tierschutzorganisation Kontakt und gefragt, was da so die Streitpunkte sind. Und das Resümee, das geht meistens ums Geld. Also die Leute wollen eigentlich dann das Tier nicht zurückgeben, aber es kommt zu Streitigkeiten, wer jetzt für Behandlungskosten oder Ähnliches aufzukommen hat. Und das sind dann auch die Fälle meistens, die dann doch in der Judikatur landen.
Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt recht verstehe, es ist natürlich verständlich, dass die Tierschutzorganisation oder das Tierheim gerne noch quasi die Hand drauf haben möchte auf dem Tier und das quasi auch noch also sicher gehen möchte, dass das auch gut behandelt wird. Aber andererseits jetzt als künftiger Halter des Tieres schaut es doch eigentlich eher schlecht aus, oder? Weil also wenn ich also dann habe ich eigentlich nur Verpflichtungen, aber gehören tut mir nichts. Ist das so? Kann man das so zusammenfassen, oder?
Das kann man so zusammenfassen und das ist auch der Grund, warum jetzt eben Entscheidungen aus Deutschland vorliegen, wo ausgesprochen wurde, dass das sehr wohl gröblich benachteiligend und in einem Missverhältnis stehen kann und da möglicherweise diese ganzen Klauseln, die da vorgesehen sind, in gewissem Umfang gar nicht gelten oder unwirksam sind. Und insofern besteht natürlich eine große Unsicherheit, weil man jetzt nicht eindeutig weiß, was jetzt wirklich gilt und wirklich rechtens ist. Es finden sich in diesen Schutzverträgen eben einige Regelungen und Bestimmungen immer wieder, die sicher nicht halten können, weil sie zu weitgehend wären für den Übernehmer und ihm eben nur Verpflichtungen aufbürden würden und eigentlich keine Gegenleistung in diesem Sinn vorhanden wäre.
Hast du da Beispiele für solche Regelungen, wo du sagst, hey, nee, das wird eigentlich nicht, also das geht dann wirklich nicht?
Ich möchte euch gleich mit einem Urteil anfangen, das ist relativ frisch, nämlich aus Deutschland. Das war das Amtsgericht Kassel und das Urteil ist vom Jänner letzten Jahres, also 2019. Und da wollte eine Übernehmerin Behandlungskosten für ihren Hund. Also sie hatte den Hund aus dem Tierschutzhaus geholt. Er war auf einer Pflegestelle. Sie wurde nicht aufgeklärt, dass das Tier krank ist oder irgendwas hätte. Und sie ist dann schon am nächsten Tag draufgekommen, dass irgendwas mit dem Tier nicht stimmt. Es hat aus dem Maul gerochen und hat immer wieder krampfartige Anfälle gehabt. Und sie ist dann zu ihrem Tierarzt gegangen und der hat festgestellt, dass das Tier Epilepsie hat. Es fielen dann Behandlungskosten von rund 800 Euro an und die hat sie dann vom Tierheim fordern wollen. Und da eben hat das Gericht gesagt, gut, es ist ein typischer Schutzvertrag, er wurde auch als so bezeichnet, es wurde eine Schutzgebühr verlangt und es stand aber auch drinnen, dass eben die Übernehmerin nicht Eigentümerin wird, sondern eben nur Tierhalterin. Und in der Schutzgebühr waren auch Tierarztkosten enthalten. Ich meine, ich glaube, zwar hat der Übergeber gemeint, die bisherigen Tierarztkosten, aber das Gericht hat dann gesagt, na, so kann es nicht sein, man kann nicht eben nur etwas verlangen und dann bleibt alles am Übernehmer hängen und hat ausgesprochen, dass diese Behandlungskosten zu Recht zu ersetzen sind. Und das ist natürlich jetzt eine Regelung, die trifft die Tierschutzorganisationen wieder hart, weil das ist ja gerade das, was man nicht will. Man will ja dann das Geld dafür, die Spendengelder dafür verwenden, dass man Tiere rettet und gut betreut. Und dann sollte aber Schluss sein. Und deshalb finde ich, ist diese Entscheidung auch nicht unwichtig. Also da wurde eben auch gesagt, naja, es ist zwar klar, man wollte nicht Eigentum verschaffen. Und da kommen aber wieder die Leute, die sonst zu mir kommen, ins Spiel, die sagen, na, ich habe doch geglaubt, ich bin Eigentümer jetzt mit diesem Adoptionsvertrag oder so. Also für manche kann schon das überraschend sein, wenn sich herausstellt mit diesem Schutzvertrag, sie sind eigentlich gar nicht Eigentümer von ihrem Tier geworden, sondern nur Zahler, wenn man so möchte.
Das heißt also eigentlich, möglicherweise gibt es doch eine emotionale, sag ich mal, gibt es doch emotionale Zwangslagen, kann man sagen. Also okay, ich möchte das Tier jetzt unbedingt, ich möchte ihm helfen oder ich möchte es retten und jetzt schaue ich mir den Vertrag gar nicht so genau an und merke das eben gar nicht, auf was ich mich da einlasse, oder?
Also davon bin ich überzeugt. Ich glaube auch, dass sie es teilweise nicht verstehen können auch, ja. Also dass das ein juristischer Laie, den habe ich einen anderen Maßstab zu legen als an uns. Und ich glaube, wenn da jetzt oben steht, zum Beispiel Adoptionsvertrag, dann darf er sicher davon ausgehen, dass er jetzt das neue Vollherrli vom Tier ist. Und auch gewisse Klauseln im Überschwang werden die sicher nicht gelesen. Und man denkt sich, ja, da wird schon nichts sein. Aber wenn dann auf einmal der Kontrolleur, der Private, vor der Tür steht und sagt, er möchte jetzt auch ins Schlafzimmer schauen, weil da haltet sich ja der Hund auch manchmal auf, dann wird wahrscheinlich in eine Richtung gehen, die dann ungut werden kann. Und das ist sicher auch eine Klausel. Also diese Kontrollrechte müssen sicher mit Maß und Ziel ausgeübt werden. Und es ist fraglich, inwieweit die halten, weil die total in die Privatsphäre eindringen vom Übernehmer.
Das wollte ich gerade fragen, weil also normalerweise dürfte, wenn, dann überhaupt der Amtstierarzt, sage ich mal, die Wohnung betreten und die Tierhaltung kontrollieren. Aber das heißt, in den Schutzverträgen steht teilweise wirklich drinnen so, ich habe das Recht, zu dir nach Hause zu kommen. Und genau. Du musst mir quasi aufmachen und was passiert, wenn ich es nicht mache? Ist das dann auch irgendwie geregelt, oder?
Das ist meistens auch geregelt. Also entweder steht quasi drin und ja, dann wird das Tier wieder abgeholt und der Kontrolleur hat dann auch das Recht, das Tier mitzunehmen, wenn man gegen Regeln verstößt. Oder Vertragsstrafen von bis zu mehreren tausend Euros, die sich ja auch nicht halten können. Also gerade die Vertragsstrafen oder Konventionalstrafe, bei der es ja auch ein richterliches Mäßigungsrecht gibt, wird in so einem Umfang nicht halten können, weil der Wert der Sache in keinem Verhältnis steht. Also das muss man sich halt auch gewahren. Es steht viel in diesen Verträgen drinnen, was sicher nicht halten kann und wahrscheinlich nur abschrecken soll und dann aber nicht halten wird. Also es gibt zum Beispiel auch in manchen Verträgen steht drinnen, bevor man jetzt einen Sport mit dem Hund macht oder eine Ausbildung anfängt, muss man das auch melden. Ja? Also das geht für mich teilweise, ich weiß, dass es gut gemeint ist, aber teilweise sicher auch zu weit, weil wenn ich jetzt mit meinem Hund in der Ausbildung mache, also Hundeschule, dann ist ja das was Gutes und da denke ich sicher nicht dran, dass ich mich verpflichtet habe, das zu melden. Oder wenn drinnen steht, ich darf also den Hund nicht schlagen, das ist klar, das ergibt sich ja auch aus dem Tierschutzgesetz. Es sind viele Regeln drinnen, die ohnehin im Gesetz geregelt sind. Aber wenn drinnen steht, ich darf meinen Hund nicht anschreien, dann wird es auch haarig. Also selbst wenn mein Mann kommt, werde ich manchmal lauter, auch beim Hund auch. Aber ich glaube nicht, ich hoffe, dass beide keinen Schaden nehmen dadurch. Und das heißt, wenn das dann wer sehen würde, und das würde jetzt zu der Rückforderung führen, dann steht das sicher in keinem Verhältnis.
Also du würdest sagen, solche Klauseln, also ich muss die reinlassen, die dürfen kontrollieren, die dürfen mir quasi verbieten, dass ich mit dem Hund jetzt in eine Hundeschule gehe oder irgendwelche besondere Kurse mache, die würde sagen, das sind Klauseln, die würden wahrscheinlich also an der Sittenwidrigkeit schrammen, oder?
Genau, an der Sittenwidrigkeit. Ich bin ja teilweise aber auch im Bereich, dass ich überhaupt bei der Klauselkontrolle von allgemeinen Geschäftsbedingungen bin, weil diese Formulare, also diese Schutzverträge, werden ja formularmäßig ausgedruckt und ausgeteilt. Da wird ja der Vertrag nicht im Einzelnen besprochen schon, aber nicht ausgehandelt, sondern es rennt auch in der Praxis so ab, dass der Übernehmer den Vertrag präsentiert bekommt und sagt, ja, unterschreib oder geht's halt ohne dir heim. Und da wird man sicher viel unterschreiben, obwohl es eben eine Klausel mäßig ist und eine Geltungskontrolle und eine Inhaltskontrolle auch zu thematisieren wäre.
Okay, aber das heißt, könnte man eigentlich sagen, also ich bin ja selbst ein bisschen ein Laie, was Mietverträge betrifft, aber ich habe immer das Credo für mich, einen Mietvertrag kann ich schon unterschreiben, weil die Klauseln, die dann quasi sittenwidrig sind, die finden dann keine Anwendung. Kann man das auch so irgendwie sagen, dass man sagt, so, das ist echt wurscht, was ich unterschreibe, weil es wird nicht halten, oder?
Ja, nee, die Frage ist, es kommt halt auch immer dann am Einzelfall an, was dann wirklich nicht jetzt verstanden wird, ob es nicht vielleicht doch besprochen wurde. Und ich muss das dann ja auch vor Gericht beweisen, ob darüber geredet wurde und ob es jetzt wirklich so beurteilt wird, kann man ja auch nicht vorhersagen. Ich merke, gerade in der Praxis hängt es total auch vom Richter ab, ob der selber einen Bezug hat zu einem Tier oder nicht. Also es gibt Richter, denen muss man erklären, wo beim Pferd vorne und hinten ist. Und dann gibt es halt welche, die kennen sich schon aus und auch mit Tieren und Hunden haben einen netteren Zug oder einen verständnisvolleren Zugang. Und ich habe auch bei den vorliegenden Judikaten aus Deutschland schon das Gefühl gehabt, die Richter wollten da immer demjenigen helfen, der da irgendwie so quasi der benachteiligte im konkreten Fall war. Also es ist widerstreitend zu dem Urteil aus Kassel, gibt es ja auch ein anderes von Krefeld, wo gesagt wurde auch, dass ein Verwahrungsvertrag ist und kein Kaufvertrag. Aber da wurde anders als in dem Fall eben das Begehren abgewiesen, weil man gesagt hat, man kann jetzt den Tierschutzhaut eben nicht aufbürden, dass es die Kosten trägt für eine Behandlung eines erkrankten Hundes. Und da war aber auch der Vertrag ein bisschen anders. Also man muss sich so da im Einzelfall anschauen, wie es formuliert und was ist der Inhalt. Und das macht halt auch so schwer, hier generell etwas zu empfehlen oder zu sagen, weil jeder Vertrag individuell ist.
Sag, und die bestimmen, also diese Entscheidungen aus Deutschland, sind die auch so über kann man die auch auf Österreich umlegen, 1:1, glaubst du?
Großteils. Also natürlich sind andere Paragraphen, aber es ist durchaus auch umzulegen. Also man liest das auch raus aus der aktuellen da aus Kassel, dass da auch auf die Geschäftsführung ohne Auftrag ein bisschen Bezug genommen wird. Also es ist schon grob vergleichbar, das deutsche Recht mit unserem. Das, glaube ich, kann man da schon so umlegen.
Und jetzt, ich finde, also es soll doch nicht den Eindruck erwecken, dass man jetzt da immer nur auf den Halter auf den, der sich das Tier nimmt, da schaut, sondern ich denke, es muss ja eben auch für die Tierschutzorganisationen oder Vereine herausfordernd sein, da das richtige Mittel zu wählen. Was tun die eigentlich oder was kann man denen raten, quasi wie sie solche Verträge gestalten sollten, damit sie ihr Ziel erreichen und damit sie aber auch abgesichert sind?
Also ich glaube, das was warum aber auch so wenig Fälle dann doch vor Gericht landen, ist, dass die Tierschutzorganisationen, vor allem die guten, ja vor der Abgabe dann auch sich das alles anschauen und schauen, wie schaut es dort aus und wirken die Leute so, dass man das Vertrauen hat, dass die gut zu dem Tier sind. Und ich glaube, es fehlt dann eben meistens manchmal die Zeit, dass man das überhaupt nachkontrolliert und das kommt ja dann gar nicht so zu diesen Fällen, dass man das Tieren zurückfordert. Also ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz eher die Ausnahme. Eher muss man dann wieder die Tierschutzorganisationen schützen, dass dann nicht wirklich irgendwelche Ansprüche kommen, obwohl die gewusst haben, dass sie ein Tier mit Vorgeschichte nehmen, die Übernehmer oder ein krankes Tier. Und man eben schauen muss, dass das Tier den guten Platz behält. Und ich glaube aber, dass die guten Tierschutzorganisationen das wirklich vor der Abgabe sich gut anschauen.
Ja, sag, ich schätze mal, da wird es ja dann oft auch zu sowas kommen, was wir Juristen so die mündlichen Nebenabreden nennen, oder? Also, dass man so quasi abseits vom Vertrag, den man unterschreibt, dann auch noch gewisse Dinge bespricht, wie eben, na, der hat eine gewisse Vorgeschichte oder solche Dinge. Also, zu wessen Lasten geht es eigentlich, wenn das dann nicht im Vertrag drinnen steht?
Also im Vertrag ist üblicherweise drinnen, dass Nebenabreden schriftlich getroffen werden müssen, sonst gelten sie nicht. Und das ist schon auch eher so ein Beweislast, also ein Beweisthema, dass das Gericht halt dem glaubt, der glaubhafter darüber spricht oder das aussagt bei Gericht. Ja. Und wenn mir etwas wichtig ist, also ich glaube auch da, dass gute Tierschutzorganisationen die Vorgeschichte eh erzählen oder auch im Internet schon anpreisen und man das damit irgendwie sieht, was hat das Tier vorher erlebt. Nein, bei Krankheiten ist es natürlich schwieriger, weil ich kann nicht reinschauen. Da sehe ich aber auch den Übernehmer in der Pflicht. Also wenn ich mal ein Tier nehme, dann muss man klar sein, das kann was haben. Mein Zugang wäre aber überhaupt, dass man da vielleicht den Gesetzgeber ein bisschen heranziehen könnte und den dazu bringt, dass er da ein eigenes Vertragskonstrukt schafft, eben zum Beispiel für Tiere aus dem Tierschutz. Was dann auch wieder gehen würde, weil wir haben ja in 285a ABGB drinnen, dass Tiere keine Sachen sind und wenn es Sondernormen gibt, sind die anzuwenden. Und das wäre eigentlich ein guter Anlass, dass man auch für das Tierkaufrecht Sondernormen schafft und das entsprechend schon regelt, was ist zulässig und zum Beispiel eben die Gewährleistung ausschließt oder Schadenersatzansprüche oder in den Rückgabemöglichkeiten, wie das dann in der Praxis abzulaufen hat. Also das wäre eigentlich das Ideale, dann braucht man sich nicht so viele Gedanken machen, ob man jetzt mit einer Schenkung oder einem Kauf oder was auch immer besser dran wäre, was ja immer Vor- und Nachteile birgt.
Das heißt, wenn ich dich recht verstehe, dann könnte man gesetzlich regeln, dass es quasi noch eine Möglichkeit gibt, also dass ich das Tier übergebe, jetzt das Eigentum nicht automatisch übergeht, aber ich trotzdem auch gewisse Rechte habe dann als der das Tier dann bekommt aus so einem Schutzvertrag.
Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, also dass man wirklich einen eigenen Vertragstypus schafft, also jetzt wird er eben hauptsächlich als Vertrag zu generieren mit als atypischer Verwahrungsvertrag, aber wer will ein Tier nur verwahren, aber dass man das halt wirklich entsprechend formuliert oder schon auch das Eigentum übergehen lässt, aber im Zweifel mit einer auflösenden Bedingung, wenn mit dem Tier irgendwas ist, dass es dann zurückfällt, dass das Eigentum, das wären sicher entsprechende Möglichkeiten, die der Gesetzgeber aufgreifen könnte, weil eben das, was den Tierschutzorganisationen wehtut, ist natürlich, wenn das mit weiteren Kosten verbunden ist. Und um das geht es letztlich immer, es geht meistens ums Geld.
Ist klar. Sag, gibt es eigentlich so Musterverträge? Also so wie es wir vorher schon gezeigt haben, also das, was du, also die Regel Binder und du dann auch mitgemacht hast, noch bei der Überarbeitung fürs Kaufrecht herausgegeben haben, gibt es was auch für Schutzverträge?
Also es dürfte Muster geben, auch von der Landesregierung oder von der oberösterreichischen oder so, die schwirren im Internet schon herum. Die war wieder anders geregelt. Also ich habe das Gefühl, jede Tierschutzorganisation oder jede Vergabestelle nimmt schon die eigenen und ändert sie auch entsprechend ab. Es kommt ja auch im Privatbereich vor. Also ich habe immer wieder Fälle, wo dann zum Beispiel Reitpferde, die eben nicht mehr als reitbar sind, mit Schutzvertrag weitergegeben werden, wo eine Privatperson mit einer anderen Privatperson einen Vertrag schließt und da kommen dann überhaupt selbst zusammengestoppelte Muster oder Verträge vor, die dann gar nicht wirklich passen.
So, Susi, ich glaube, dein Bild ist jetzt gerade wieder weg, oder zumindest hab's ich nicht mehr.
Oje, ich sehe mich schon. Hallo?
Aber hören tut man nicht gut, das ist ja mal okay. Das Wichtigste. Vielleicht klappt es dann nochmal. Okay, das heißt, was mich noch interessieren würde, kann man auch eigentlich sagen, dass es ist eine Konsumenten-Unternehmer- Beziehung, kann man das irgendwie so sagen, also dass man, als der das übernimmt, ein Konsument ist, nach dem Konsumentenschutzgesetz, oder?
Würde ich schon so sehen, ja, weil die Weitergabe von den Tieren ist durchaus unternehmerisch, weil sie ja wiederkehrend ist, sie hat eine gewisse Organisation und es muss ja für den Unternehmerbegriff des KSchG, also des Konsumentenschutzgesetzes, ja nicht auf Gewinn gerichtet sein, also würde ich das durchaus bejahen.
Und welche quasi Vorteile wird es dann bringen für den Konsumenten?
Also ich, eben mit einer weitergehenden Klauselkontrolle natürlich. Es könnte theoretisch dann auch ein VKI entsprechende Klauseln bekämpfen oder angreifen. Aber sonst, ja, es darf dann auch kein strenger Gerichtsstand vereinbart werden. Also was aber jetzt eben nur das Thema ist, wenn jetzt der Unternehmer den Übergeber den Übernehmer klagen würde, was aber ja dann in der Praxis ganz, ganz selten ist und eigentlich nie ein Thema ist.
Okay, also dein Bild klappt wieder, sehe ich. Du wolltest noch was sagen, habe ich dich unterbrochen, oder?
Nein, ja, was ich noch sagen wollte, also ich glaube, zwei Aspekte sind noch wichtig. Ich glaube, dass es psychologisch für die Übernehmer schon nett ist, wenn sie das Eigentümer werden, ja? Weil man hat irgendwie einen anderen Bezug, wenn man jetzt der Eigentümer ist, als nur der Verwahrer. Und deshalb bin ich grundsätzlich ein Freund davon, dass man dann auch Eigentümer wird. Ich gebe auch zu, ich glaube auch, dass man beachten muss, dass vielleicht mehr Tiere einen Platz finden würden, wenn man das weniger mit diesen Konstrukten regelt, weil wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, es ist keine rationale Erklärung, aber ich bin schon froh, dass mein Hund mir gehört. Ich hätte keine Angst vor einer Prüfung, wenn der kommt zur Kontrolle oder wenn die Schutzbehörde da steht. Ich weiß eh, dass es meinem Hund gut geht, aber ich mag dann nicht mit jemandem anderen darüber diskutieren müssen, zum Beispiel mit einem privaten Kontrolleur oder mit einer Vergabestelle. Das mag ich einfach nicht. Und ich glaube, dass das vielleicht auch ein Thema ist, wo man Tieren helfen könnte, wenn das nicht ganz so strikt ist oder wenn das Eigentum ihm übergeht, dass das vielleicht dann auch dazu hilft, dass man mehr Tiere unterbringt.
Ich bin da ganz bei dir. Ich denke mal, vor allem es ist auch bei Tieren oder auch zum Beispiel bei Hunden, um die es oft geht, auch dann wirklich schwierig, weil da ja auch jeder seine Herangehensweise hat und auch jeder sein Konzept hat und auch wie dann die Hundeerziehung zu funktionieren hat. Da gibt es, würde auch fast, sorry jetzt an alle jetzt machen, aber mir kommt das ab und zu vor, das ist fast religionsgleich ab und zu. Und nur dieses System und Konzept ist dann das Richtige und alles, was außerhalb dieser Norm passiert, ist dann schon quasi eine Quälerei oder so. Also ich glaube auch, dass es einfach zu vielen Unklarheiten kommen kann, wenn solche Kontrollrechte oder da wirklich bestehen. Sag, ja. Was mich auch noch kurz interessiert, weil wir sind dann eigentlich eh schon am Ende unseres Gesprächs, wenn ich jetzt mir Tiere aus dem Auslandstierschutz oder wenn Tiere aus dem Auslandstierschutz vermittelt werden, muss ich da irgendwas aufpassen, jetzt rein vom Gerichtsstand her? Sodass,
ja. Also das ist ja ganz ein heikles Thema, das man jedem Übernehmer nahelegen muss. Ich hatte zum Beispiel so einen Fall, also da hat jemand einen Hund aus dem Tierschutz aus Deutschland geholt und zwar selbst abgeholt aus Deutschland. Es kam dann raus, dass der Hund überhaupt nicht kompatibel ist, weil er falsch angepriesen wurde, auch von der Rasse und sonstiges. Also da war definitiv klar, da haben die Übergeber den Fehler gemacht bei der Vermittlung mit dem, was sie versprochen haben oder was besprochen wurde und auch schriftlich festgehalten wurde. Sie haben dann auch den Hund sich wieder zurückbringen lassen, aber ums Geld ging es dann noch, ja. Und wir haben das dann so gelöst, dass wir einen europäischen Zahlungsbefehl gemacht haben. Der ist ja in Wien einzubringen. Die Tierschutzorganisation aus Deutschland hat dann aber einen Einspruch erhoben und gesagt, nein, Unzuständigkeit der österreichischen Gerichte. Und wir haben dann gesagt, nein, das war über das Internet angepriesen und wir haben es in Österreich gelesen. Und deshalb haben wir dann namhaft gemacht, das Gericht des Wohnortes von der Klientin. Und dann ist Gott sei Dank zur Verhandlung aus Deutschland niemand gekommen, weil es halt doch zu weit gewesen wäre. Das heißt, wir haben das dann so hinbekommen mit einem Versäumungsurteil. Aber wenn die gekommen wären und sie hätten das bestritten, dann wäre das ein gescheiter Zuständigkeitsstreit geworden. Und in Deutschland exekutieren geht ja noch. Die haben ein vergleichbares Rechtssystem. Wenn das aber jetzt irgendwo anders im Süden oder im Osten ist, muss ich natürlich auch dann schauen, wie ich mit Exekution zu meinem Geld komme. Und das ist natürlich für einen österreichischen Anwalt nicht möglich.
Also echt spannende Sachen, die da quasi entstehen können, allein aufgrund der Zuständigkeit schon, ja.
Genau, richtig. Deshalb, ja, vorsichtig sein. Also mein Rat ist da schon mehr, sich in England zu orientieren. Es gibt eh genug Tiere auch bei uns, die
Noten. Super, ja, ist auch immer gerade unsere erste Empfehlung. Es gibt auch wirklich ein Tierheim um die Ecke, sicher genügend Tiere, die einfach ein neues Zuhause brauchen. Liebe Susi, ich könnte noch ganz lange mit dir reden und gerade zu diesem spannenden Thema. Ich sehe aber, unsere Zeit ist jetzt schon vorbei und ich würde dann die Udine auch weitergeben und einfach fragen, ob es noch aus dem Chat Fragen gibt oder ob wir durch unsere Fragen-Antworten-Spiel quasi eh schon alles beantwortet haben.
Mein Video will gedacht. Doch, jetzt ist es.
Ich habe hier zwei Fragen liegen, die aus dem Chat kommen und habe vorher aber noch zwei, die mir selber aufgegangen sind. Eine nicht so ganz ernst. Wer hört besser, wenn du laut wirst, dein Mann oder der Hund?
Keiner. keiner.
Falsche Methode. Aber mir ist im Laufe eurer Diskussion aufgegangen, ich bin ja selber lange Zeit in einem Tierheim sehr aktiv gewesen und wir haben auch zu denen gehört, die also Probezeiten vereinbart haben, die vorher die Besitzer, die neuen Besitzer sehr gut kontrolliert haben. Wir hatten dann auch Abnahmegebühren, aber haben auf solche Verträge verzichtet. Wenn man einen solchen Schutzvertrag hat, hat der zukünftige und auch der ja nun gezahlt hat, Eigentümer ja eigentlich keine Rechte. Aber wenn ich ein Tier vom Züchter kaufe, ist doch das völlig anders. Also wieso gibt es diese, wie kann man überhaupt diese beiden Rechtsarten von Verträgen begründen? Wenn ich ein Tier beim Züchter kaufe, gehört es mir hinterher. Ende der Durchsage. Wenn ich ein Tier von einem Tierheim mit einem Schutzvertrag übernehme, gehört es mir nicht. Gibt es dazu juristische Grundsatzentscheidungen, Grundsatzdebatten? Weil also für mich stellt sich das, ich verstehe den Zweck des Schutzvertrages, aber es stellt sich für mich nicht eben vergleichbar und logisch dar.
Na, das ist sicher richtig. Also es ist eben nicht vergleichbar und das ist eben das, was ich gesagt habe, der Geber will eben nicht. Der will, dass er das Tier jeder zurückholen kann, theoretisch, ja. Und das geht halt, sobald ich Eigentum übertragen habe, nur sehr schwer. Und wenn ich das Eigentum aber nicht übertrage, dann wird geglaubt, dass es dann da leichter geht.
Gibt es empirische Untersuchungen dazu, dass das wirklich etwas bringt? Dieser Schutzvertrag, also die Chance, das Tier zurückzunehmen?
Nein, empirisch ist es meiner Sicht nicht, weil es eben so wenig Urteile gibt. Wobei das eine Urteil aus Hamburg, ich glaube, Reutlingen war da, ein Tierheim aus Reutlingen, die wollten das zurückholen, das Tier, weil das der Hund war immer bei Bekannten untergebracht, wenn die Übernehmerin auf Urlaub war und das war denen nicht recht. Und da wurde die Klage eben abgewiesen, weil man gesagt hat, man hat jetzt der Übernehmerin Rechte und Besitz eingeräumt und ohne eine auflösende Bedingung oder so einfach geht es dann doch auch nicht. Und dort wurde auch ausgesprochen, dass die Klauseln eben ungültig sind und unwirksam, weil sie wirklich benachteiligend.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage von Herrn Hess, ob Auflagen wie das Verbot wären Auflagen wie das Verbot, mit Tieren zu züchten, ebenfalls hinfällig. Also die Auflage, dass ich mit dem erworbenen oder übernommenen Tier nicht züchten darf. Kann man eine solche Auflage machen, ja oder nein?
Ja, die ist auch immer drin. Die Frage ist nur, was mache ich jetzt, wenn es passiert? Also wenn jetzt der Hund, also es steht auch meistens drin, dass die Tiere zu kastrieren sind, das ist auch eine Auflage. Aber die Frage ist natürlich, wenn man jetzt bewusst züchtet und das dann im Internet anpreist, dann wird das sicher kein Problem sein, weil das ist eben ein Verstoß gegen diese Vereinbarung. Das finde ich nicht gröblich benachteiligend. Das ist klar, dass man damit nicht noch Geld verdienen soll oder was vermehren soll. Aber was, wenn jetzt ein Hund, ein Rüde das Glück hat, die Hündin seines Lebens beim Nachbarn zu treffen und es passiert einfach, ja, dann wäre es ja auch ein Verstoß und da, glaube ich, da sind wir wieder beim Thema des Verschuldens, da kann man ja nichts dafür, wenn es halt einmal passiert, außer dass man dann nachher bitte dann halt doch kassiert oder sterilisiert.
Okay, und dann fragt Herr Klinger, wenn in einem Schutzvertrag steht, dass mit der Aushändigung des Tieres der Übernehmer Eigentümer wird, ist dies dann nicht ein Kaufvertrag, beziehungsweise hat der Übergeber dann nicht ohnehin alle möglichen Rechte abgegeben? Also noch einmal die Frage, ich mache es nochmal ganz langsam. Bitte. Wenn in einem Schutzvertrag steht, dass mit der Aushändigung des Tieres der Übernehmer Eigentümer wird, ist dies dann nicht ein Kaufvertrag, beziehungsweise hat der Übergeber dann nicht ohnehin alle möglichen Rechte abgegeben?
Ja, also dann würde ich auch sehen, dass es dann als Kaufvertrag gewollt wird, weil da steht ausdrücklich drinnen, dass ihm Eigentum übergehen soll.
Diese Einschätzung, ich hoffe, das war jetzt erklärend und einleuchtend. Niklas Hintermeier möchte noch etwas sagen.
Genau, ich schaue gerade in unserem Chat, da sind jetzt noch Fragen gekommen oder Anmerkungen. Ich sage es kurz, die Michelena vom ehemaligen Wiener Tierschutzverein, ich glaube, er heißt das Tierschutz Austria, genau, dass ich es richtig ausspreche, die hat uns geschrieben, dass es eine Entscheidung des Landesgerichts Wiener Neustadt gibt, dass ein Schutzvertrag nicht sittenwidrig ist und dass es gerechtfertigt ist. Und im Sinne des Tierwohls sei ein Schutzvertrag gerechtfertigt, auch wenn dieser rein rechtlich zwischen Kauf und Leihe angesiedelt ist. Und er wäre eben nicht sittenwidrig und nicht gröblich benachteiligend. Ich weiß nicht, was du sagst, Susi. Ich denke mal, solche Urteile müsste man sich im Wald genauer anschauen. Ja, weil es muss, solche Urteile sind immer Einzelfallurteile.
Genau. Ich glaube, man muss sich vor allem den Vertrag anschauen. Also ich gehe davon aus, dass das Tierschutzhaus Wien oder wie auch immer es heißt, da Verträge verwendet hat, die eben nicht sittenwidrig sind. Das geht nicht von der konkreten Formulierung ab. Und ich hätte noch eine Bitte, also ich wäre sehr dankbar, wenn bei den Teilnehmern Personen dabei sind, die entsprechende Entscheidungen haben, wenn sie mir die zukommen lassen könnten. Weil ich finde es unheimlich spannend, wenn man da irgendwie eine Linie oder was rausarbeiten könnte, wie die Gerichte eben darüber entscheiden, weil es da so wenig gibt. Also da wäre ich wirklich dankbar. Vielleicht kann man da irgendwie einen Artikel oder was draus machen. Das wäre sicher für viele interessant, wie die Gerichte dann eben in der Praxis darüber entscheiden.
Genau, ich glaube, deine E-Mail-Adresse, Susi, man sieht es jetzt hier nicht, man wird sie sonst auf unserer Homepage, wir haben auf dich verlinkt. Das ist Cheaper Engelmeier Rechtsanwältinnen, also auch wenn man das googelt, dann findet man, dann kommt man sofort zu dir. Und sonst auch gerne uns fragen, wenn da noch immer Unklarheiten bestehen wegen der E-Mail-Adresse. Eine Frage hätte ich noch aus dem Chat, nämlich da geht es wieder um die Zucht. Jetzt aber um die Frage, ich glaube vorher war es eher, ob bei Schutzverträgen ein Zuchtverbot zulässig wäre. Da geht es jetzt um die Frage, dass man von einem Züchter einen Hund kauft. Das ist jetzt etwas anderes, aber vielleicht kannst du auch da was dazu sagen. Und dieser Züchter sagt aber dann, nee, du darfst aber nicht quasi für die Zucht weiterverwenden. Also ist eigentlich sowas zulässig? Weil ich habe vor einer Woche die gleiche Anfrage per Telefon gehabt bei uns.
Ich kenne keine Entscheidung dazu. Ich glaube eigentlich nicht, dass es mit dieser einfachen, pauschalierten Aussage zulässig ist, weil ich halt auch den jetzt total einschränke, mit seiner Sache irgendwie vorzufahren, wie er mag oder wie er will. Die Frage ist, wenn es natürlich jetzt irgendwelche tierschutzrechtlichen Hintergründe im Sinne von Qualzucht oder ähnliches gäbe oder man will da irgendwie eine entsprechende Überwachung und Dokumentation haben, dann könnte man irgendwie argumentieren, aber ich glaube nicht, dass die das in dieser Härte so halten kann. Ich kenne dazu aber auch keine Entscheidung.
Ja, es war auch so mein Gedanke dazu. Ich sehe gerade, deine E-Mail-Adresse ist übrigens im Chat angekommen. Das heißt, es sollte für alle einsehbar sein. Auch hier kann ich wirklich nur empfehlen, die Susi ist einfach eine Expertin im Bereich des Tierrechts und Tierschutzrechts. Man kann sich doch mit ganz vielen Fragen an sie verantwortungsvoll wenden. Eine Anmerkung haben wir noch von der Michaela Lehner vom Tierschutz Austria, nämlich, dass sie meint, dass es vor allem in Strafverfahren, wenn es nachher zu Problemen kommt hinsichtlich Tierquälerei und Strafverfahren nach § 222 schwerer Tierquälerei Strafgesetzbuch, dass es dann natürlich ein Vorteil ist, wenn man so einen Schutzvertrag hat und wenn man dann auch zivilrechtlich die Möglichkeit hat, eigentlich rasch das Tier quasi da wieder dem Halter oder Halterin abzunehmen.
Wobei die Frage, also aus meiner Sicht könnte ich das aber auch mit einer auflösenden Bedingung lösen, indem ich sage, also auch bei einem Kaufvertrag, indem ich sage, sobald ein Verfahren anhängig ist oder eine Verurteilung erfolgt ist oder eben der Verfall oder was auch immer, dass das als auflösende Bedingung gilt und das Tier automatisch wieder nicht zurückfällt. Also auch die Möglichkeit würde ich sehen, dass man das vertraglich regelt und das muss nicht unbedingt im Schutzvertrag sein, aber es ist richtig, dass es gut ist, wenn eine Regelung getroffen wird.
Super. Also ich sehe gerade aus dem Chat, das waren einmal die Fragen vorab. Ich möchte mich auch noch vielleicht entschuldigen, falls bei den vorigen Vorträgen, falls wir dann im Chat einige Fragen nicht mehr beantwortet haben. Das war auch aus Zeitgründen der Fall. Aber wenn da noch dringende Fragen offen sind, auch gerne uns per E-Mail schreiben und wir versuchen dann dem auch noch nachzugehen. So, jetzt auch von meiner Seite nochmal danke an dich, Susi. Ich übergebe jetzt mal wieder an die Jodine.
Ja. Wir sind am Ende dieses ersten Tages angekommen, was mich sehr freut,
dass es doch einen regen Austausch gab mit unseren Zuseherinnen, Zuhörerinnen, also mit allen Beteiligten an diesem Tag, dass also dieses digitale Format zwar nicht das Schönste ist, was wir uns wünschen, aber eines, was funktioniert hat. Und ich hoffe, dass all die, die heute dabei waren, richtig Lust haben, auch morgen wieder dabei zu sein, weil morgen kommen noch einmal sehr interessante Themen im Zusammenhang mit den Tieren als Ware auf die Tagesordnung. Da geht es zum einen um den Umgang mit Exoten, welche Erkenntnisse haben wir, wie können wir erreichen, dass nicht die schrägsten Exoten immer mehr als begehrte Wohnzimmertiere gehalten werden. Wir werden etwas sehr aktuell zur Naturzerstörung, den Wildtierhandel und Zoonosen, die dann auch so etwas wie Covid-19 produzieren, hören. Und dann nochmal nach der Pause ein ganz anderes Thema. Waren werden transportiert. Was wir zu Tiertransporten im Moment wissen und erleben, treibt sehr viele um. Und deshalb ist auch dieses Thema noch einmal sehr, sehr wichtig unter dieser großen Überschrift Tiere als Ware. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass alle Präsentationen und Videos und Vorträge, also was Sie heute sehen konnten, unter www.tieranwalt.at abrufbar sind. Und dass, wie gesagt, alles, was im Chat jetzt vielleicht nicht ausreichend beantwortet worden ist, wo noch Fragen offen sind, noch einmal unterstreichen, gerne an uns wenden, gerne weitergeben, weil wir wollen ja erreichen, dass es einen guten Austausch gibt und dass Fragen auch wirklich zu Ende diskutiert werden, weil das hilft uns allen weiter. Also vielen Dank fürs Dabeisein. Jetzt noch einen schönen Tag, einen guten Abend und bis morgen früh um 9, hoffe ich.